Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am 7. September 1822, gestern vor 200 Jahren, erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit. Die fünftgrößte Demokratie der Welt. Ein riesiges Land mit vielen Ressourcen, das wir aber vor allem wegen seiner sozialen Spannungen und politischen Konflikte wahrnehmen. Der Sozialist Lula da Silva, erst Präsident, dann aufgrund von Korruptionsvorwürfen zu Gefängnis verurteilt. Seine Nachfolgerin unter fadenscheinigen Gründen des Amtes enthoben. Jetzt ein extrem rechter Präsident, der Corona leugnet. Und in 4 Wochen sind wieder Präsidentschaftswahlen. Wie hat sich aus einer Kolonie Portugals diese Gesellschaft entwickelt? Und wie stabil ist diese Demokratie? Darüber habe ich mit Ursula Prutsch gesprochen, Amerikanistin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1822 ist für die brasilianische Geschichte eine politische Zäsur und eine dynastische Zäsur, weil sich der Kronprinz Pedro entschlossen hat, sich von Portugal, von seinem Vater zu distanzieren und sich auch zum Kaiser wählen zu lassen und die Monarchie beizubehalten. Aber man muss dazu sagen, dass der Vater des Kronprinz Pedro, König João, 1807 bereits nach Brasilien ausgereist ist mit seinem Hofstaat, mit der gesamten Familie, um vor den napoleonischen Truppen zu fliehen. Und 1807 hatte sich dieses Verhältnis Portugal-Brasilien umzudrehen begonnen, sodass man nicht mehr von einem klassischen Koloniestatus sprechen konnte. Was sich nicht geändert hat im Jahr 1822 war, dass zwar das Land unabhängig geworden ist, dass aber verschiedene gesellschaftliche Gruppen ja wenig politische oder bis keine politische Rechte hat.
Welche Gruppen waren das?
Also Brasilien hat etwa sehr gut gelebt durch das System der Sklaverei. Und obwohl der Druck aus Europa schon Jahrzehnte zuvor stark war, zumindest den Sklavenhandel abzuschaffen, wenn nicht auch die Sklaverei, so haben sich auch die Eliten des unabhängigen Brasilien und auch Kaiser Pedro entschlossen, diese Sklaverei weiter beizubehalten. Man hat zwar ständig gesprochen davon, dass die Sklaverei ein Übel sei und dass die Sklaverei abzuschaffen sei, aber bis zum Jahre 1888 hat Brasilien als postkolonialer Staat die Sklaverei beibehalten und war damit dann 1888 das letzte Land auf dem amerikanischen Kontinent, das die Sklaverei abgeschafft hat.
Das sind ja Entwicklungen, die auch bis heute ausstrahlen. Ist es so, dass es nach wie vor breite Gesellschaftsschichten gibt, die tatsächlich keine Rolle in der politischen Entwicklung spielen?
Das ist tatsächlich so. Brasilien hat eine Verfassung sich gegeben im Jahr 1988 und damit haben erstmals die Indigenen ihre Rechte als Staatsbürger bekommen, auch die Rechte, ihre eigenen Kulturen zu leben. Und diese Rechte sollten auch geschützt werden durch die Verfassung, so auch wie ihre Schutzgebiete, die sogenannten Reservas. Und man sieht gerade in der aktuellen Politik, wie sehr diese Rechte eingeschränkt werden, wie sehr die Lebensräume eingeschränkt werden. Und das ist einmal zumindest ein gewaltiger Rückschritt im Vergleich zum Jahr 1988. Auch wenn wir die afro-brasilianische Bevölkerung ansprechen, dann sind etwa knapp mehr als die Hälfte der Brasilianer, Brasilianerinnen definieren sich als dunkelhäutig, wobei schwarz politisch ein unkorrekter Begriff ist. Der politisch korrekte Begriff wäre Negros tatsächlich. Und man sieht ganz deutlich, dass in Brasilien die ärmsten Schichten auch die dunkelhäutigen sind. Es gab zwar nie eine Apartheid in Brasilien, wie es in den USA gegeben hat, also eine legal definierte Apartheid, aber die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs ist für dunkelhäutige Brasilianer, Brasilianerinnen wesentlich schwerer möglich, weil sie auch viel weniger Zugang zu einer soliden, guten Bildung haben.
Und die regierende Schicht, geht die immer noch zurück auf die alten Plantagenbesitzerfamilien?
Ja, zum Teil ist das so. Also Brasilien hat sich eben 1822 unabhängig erklärt. Aber es sind immer wieder große Familien gewesen, die sehr viel Land hatten und noch haben. Land in der Größe der Schweiz. Und es waren diese Familien, die tatsächlich die Politik bestimmt haben im 19. Jahrhundert in den Provinzen, ab 1889 in den Bundesstaaten. Und diese Familien haben dann auch, als die Telekommunikation privatisiert worden ist, sehr schnell sich dann Privatsender gekauft, haben dementsprechend dann auch ihre Politik gemacht und ihre Wähler, Wählerinnen versucht zu rekrutieren, sodass man schon sagen kann, dass es einige große Familien gibt, die nach wie vor die Politik bestimmen. Und obwohl sich die Gesellschaft seit 1985, seit dem Ende der Militärdiktatur schon insgesamt demokratisiert hat. Also wenn man sich anschaut, wie schwach die Demokratie war im 19. Jahrhundert ohnehin, aber auch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts. Es hat ja meistens Phasen von Diktaturen gegeben. Mhm. Und es waren noch in den 1930er Jahren 3-5% der Bevölkerung maximal, die wählen konnten. So ist das schon anders geworden. Vor allem, da ist ja Brasilien sehr stolz drauf. Es hat ja ein sehr, sehr modernes, gut funktionierendes Wahlsystem, das elektronisch ist, also funktioniert weitaus besser als die USA. Und es gibt auch Wahlpflicht. Das heißt, aha, alle Brasilianer, Brasilianerinnen zwischen 18 und 70 müssen wählen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist eine Strafe zu zahlen, eine Verwaltungsstrafe. Also das sieht man schon, wenn es jetzt um Präsidentschaftswahlen geht. Und am 2. Oktober werden bitte nicht nur ein neuer Präsident gewählt, sondern auch viele, viele politische Ämter. Es sind über 28.000. Mhm. Dann ist schon ein großer Teil der Bevölkerung eingebunden. Die Frage ist dann natürlich auch die, wie informiert sind die? Und da muss man auch wieder sagen, Brasilien ist sehr, sehr modern, was die Nutzung von sozialen Medien anbelangt. Viel moderner als wir, wird viel heftiger genutzt. Aber dementsprechend ist dann auch der Versuch, Menschen zu beeinflussen über soziale Medien mit Fake News und Ähnlichem sehr, sehr groß. Also es gibt noch immer für eine so große Demokratie, jetzt im geografischen Sinne, viel zu große ökonomische, gesellschaftliche Unterschiede. Aber die Demokratisierung im Sinne von Partizipation hat sich seit 1985 schon sehr stark gesteigert.
Was würden Sie denn sagen, wenn die sozialen Unterschiede so stark sind und wir noch sehr stark auch einfach die Entstehung des Landes bis heute in der Gesellschaftsstruktur merken, ist die, wie Sie sich selber ja gerne nennen, fünftgrößte Demokratie der Erde ein Riese auf tönernen Füßen?
Also ich finde schon, dass Brasilien ein Riese auf tönernen Füßen ist. Ich hätte vor 4 Jahren wahrscheinlich noch anders argumentiert, aber es ist auch immer wieder sehr interessant zu sehen, auch in Staaten in Europa, wenn man an Ungarn denkt, wie schnell demokratische Systeme kippen können. Mhm. Und in den Regierungen von Fernando Henrique Cardoso, also Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre, also bis 2011, 2013, hat es wirklich so ausgesehen, als würden immer mehr Personen materiell aufsteigen. Das war ja auch der Fall. Man hat ja immer von 40 Millionen Menschen geredet, die aus der Armut aufgestiegen sind in die nicht so prekäre, aber trotzdem prekäre Situation. Nur eben durch die Weltwirtschaftskrise, durch sinkende Preise für Rohstoffe, die Produkte, die Brasilien dann eben produziert und eben auch politische, zum Teil wirklich selbstverschuldete Krisen, ist eben jetzt seit 2016, seit der Amtsenthebung von Dilma Rousseff, hat man eben gesehen, wie wackelig diese Demokratie ist und vor allem auch, und das kann man wieder gut vergleichen mit den USA, dass die alten Eliten, die wirklich zu, sagen wir, 99% weiß sind, ja, die hatten dann Angst unter einer Politik von Lula, wie in den USA unter Barack Obama, dass sich die sogenannten natürlichen ethnischen Ordnungen umdrehen könnten und Menschen an die Macht kommen, die jetzt die Geldelite als Böbel betrachtet hat.